Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Raphael Smarzoch
und Kolja Unger.
Kolja, wegen Corona wandern ja immer mehr Festivals in den digitalen Raum. Also die setzen ihr Programm im Stream im Internet um. Die Gamescom zum Beispiel macht das, aber auch das Berliner Popkulturfestival. Glaubst du, dass so etwas funktionieren kann?
Also bei der Gamescom, da kann ich mir das ziemlich gut vorstellen, weil das Medium ist ja eh schon digital, ne?
Aber die Gamescom hatte ja auch immer schon so einen Event-Charakter, also wo Spiele vor Ort ausgetestet werden konnten, wo Cosplayer und Playerinnen rumliefen und halt eben auch neue Technologien so haptisch erfahrbar waren. Also man konnte die in die Hand nehmen, so einen neuen Controller zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, den Controller in die Hand zu nehmen, ist vielleicht noch nicht dasselbe wie so ein Spiel zu spielen. Also ich frage mich, ob es bei der Gamescom wirklich so schlimm ist, wenn es nicht körperlich am selben Ort stattfindet, weil es ja eh immer im digitalen Raum stattfindet. Oder also zumindest seit es Internet geht, also in den Zeiten nach LAN-Partys vielleicht. Und bei Musik, denke ich, ist das was anderes. Also bei so einem Pop-Festival, beim Berliner Popkulturfestival zum Beispiel, bei Musik, da hört sich das anders an, wenn es in einem anderen Raum stattfindet. Wenn ich es bei mir zu Hause anhöre, dann hört es sich ganz anders an, als wenn es sich in so einem Konzertsaal anhört. Man spürt manche Bässe auch nicht über Kopfhörer so gut, sondern wirklich körperlich im Bauch. Und bei mancher Musik, da muss ich auch einfach mit anderen tanzen.
Du bist also so ein Tänzer, ja?
Ich bin kein Tänzer, aber manche Musik geht halt auch in die Beine, Raphael.
Okay, verstehe. Ich kann das alles nachvollziehen, Kolja. Für mich klingt das aber auch ein wenig, und das möchte ich dir gar nicht unterstellen, aber ich möchte dieses Wort trotzdem benutzen, so ein wenig kulturpessimistisch, weil je nachdem, wie lange die Pandemie jetzt dauern wird, werden wir auch neue Formen von Rezeption, also von Wahrnehmung, entwickeln müssen.
Okay, klingt spannend. Was schwebt dir genau vor?
Naja, irgendwie passiert das ja schon stellenweise. Man muss ja nur an die Menschen denken, die Konzerte so sehr ausdauernd mit ihrem Handy die ganze Zeit aufzeichnen.
Ey, die nerven mich so. Die stehen immer im Weg.
Und komm.
Nee, ich finde es einfach nur ätzend, wenn da so jemand mit so einem Handy oben steht und ich kann nichts mehr sehen.
Okay, also ja, mag sein, stimme ich dir zu, aber hier findet ja auch eine andere Form von Wahrnehmung statt, nämlich so der Blick auf ein Konzert durch ein digitales Medium, nämlich das Smartphone.
Raphael, gib's zu, du bist auch so einer, der da immer im Weg steht und nervt mit dem Handy.
Nein, also nicht über ein ganzes Konzert.
Ach,
also nein. Also hin und wieder mache ich das schon. Ich filme dann schon so gewisse Dinge, aber ich mache das niemals über ein Konzert. Aber was mich daran interessiert, ist so dieser digital vermittelte Blick, der ja auch in Streams erfolgt. Also, und damit einhergehend so die Frage, wie wir in Zukunft Konzerte wahrnehmen werden und Musik, also der Sound von Musik, sich verändern wird. Vielleicht wird es ja gar keine wummernden Bässe mehr geben.
Oh, das klingt für mich dann doch irgendwie ein bisschen nach Science Fiction, Raphael. Ich weiß auch nicht, ob die Konzertveranstalter da mitmachen. Ich meine, die haben ein ziemlich großes Business aufgebaut. Musiker verdienen fast auch nur über Konzerte, über Live-Konzerte. Und da müsste es auch Bezahlmodelle geben. Aber naja, vielleicht könnte es ja für Sie interessant sein, sich mal anzuschauen, was das Berliner Popkulturfestival da macht. Die haben sich nämlich entschieden, alles digital stattfinden zu lassen. Und Susanne Lurwig hat mit dem Kurator Christian Morin und der Festivalleiterin Katja Lucker gesprochen.
Musste was wegfallen, weil gewisse Dinge einfach sich nicht ins Digitale verlagern lassen konnten?
Also die Menge musste verkleinert werden, weil wir haben ja sozusagen sehr viele, sehr aufwendige audiovisuelle Arbeiten produziert oder mit lokalen Teams vor Ort produzieren lassen. Und wir haben das so ungefähr gedrittelt. Also jetzt sind es 36 Arbeiten, die wir präsentieren als audiovisuelle Arbeiten.
Also sie mussten abspecken, zu sehen sein werden aufwendig produzierte Live-Videos, die sogenannten Sessions, die sind, glaube ich, vor Ort in Berlin aufgezeichnet worden. Die treffen dann wiederum auf digitale Arbeiten aus der ganzen Welt von Künstlerinnen und Künstlern, beispielsweise aus New York. Wie geht das dann am Ende zusammen? Also ich klicke mich da durch ihre Seite und kann gucken, worauf ich gerade Lust habe.
Also wir haben aus dem ganzen Material 3 einstündige Shows produziert. Die sind so in der Art, wie man muss sich das vorstellen, wie so ein Fernsehmagazin. Es gibt die digitalen Arbeiten und dazu Interviews, Statements, alles Mögliche. Und das kann man als einstündige Show heute Abend ab 20.20 Uhr hintereinander weggucken. Und davon gibt es 3 Stück, die an 3 Tagen gezeigt werden. Die langen Versionen sind dann wie eine Wolke auf unserer Mediathek außen um die Show rumgruppiert und man kann sich dann immer tiefer klicken und sozusagen das, was einen interessiert, auch in langen Versionen gucken. Das heißt, die Shows funktionieren wie so eine Art Teaser oder wie ein Programmbuch.
Es geht halt bei uns ein bisschen eher in Richtung Kunstvideos, ne? Wir haben halt tatsächlich Arbeiten von KünstlerInnen, die sich mit einem Thema auseinandergesetzt haben. Teilweise hat man das Gefühl, das hat sehr viel mit unserer Zeit gerade eben auch zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, eben zu streamen, ne? In eine leere Halle oder so. Das haben wir gar nicht gemacht. So wirken auch die Sessions nicht, die wir ja selber gedreht haben, ne? Im Kesselhaus teilweise oder in den Orten, in der Kulturbrauerei, ne? Vor Wochen schon. Das ist vielleicht so ein bisschen das etwas Besondere.
Das heißt, wie sehen Sie sich selbst als Festival? Sind Sie ein Festival, das Debatten anstößt oder die aktuelle Lage abbildet? Also schlagen Sie da jetzt einen Flock ein, einen neuen Flock an einer gewissen Stelle?
Ja, das glaube ich, kann man schon so sagen. Also es macht ja keinen Sinn, das, was man als Live-Erlebnis hat, ein Live-Konzert einfach zu imitieren, sondern man hat ja im Bereich von audiovisuellen Arbeiten sehr viel mehr oder auch ganz andere Möglichkeiten, und die muss man benutzen und damit auch als Künstler und Künstlerin eben umgehen, um an Themen zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass wir so eine Art Zeitdokument damit geschaffen haben.
Ja, aber was sind die Themen? Also jetzt abgesehen davon, dass viel über Corona gesprochen wird, über die Lage, die prekäre Lage der Popkultur in Zeiten von Corona, wird ja bei Ihnen ganz viel verhandelt, war ja auch schon immer so. Also Popkultur, das Festival, das ist ja nicht, Musik ist ein Thema, aber daneben finden sich Themen wie Mode, Comic, Film. In diesem Jahr gibt es einen Kurzfilm, den zwei Schweizer in Ghana gedreht haben. In dem wird quasi eine neue Weltordnung ausgerufen, ein Podium, das sich mit Sampling beschäftigt, eine Instagram-Ausstellung in einem Museum of Masculinity, und immer wieder heißt es, wir wollen diverser werden. Ist das der rote Faden oder welchen gibt es?
Ja, also eigentlich haben Sie alles gerade aufgezählt. Da werden eben viele Themen sehr direkt angesprochen, und es ist halt irgendwie auch cool zu sehen, dass die Menschen, die eben gefragt wurden von den Kuratoren, ob sie dabei sein wollen, eben, dass die eben selber alle zu Wort kommen, ne? Also nicht wir reden in diesen Shows, sondern die Menschen, um die es geht, die KünstlerInnen reden darüber, Noga Eris zum Beispiel eben auch in Tel Aviv, wie sie gerade arbeiten, was diese Arbeiten sind, die sie machen. Und ich glaube, das ist so das Tolle, und das ist vielleicht auch der rote Faden an der Stelle, so ein bisschen aufzuzeigen, alle diese Menschen, egal wo auf der Welt, beschäftigen sich gerade damit und machen vielleicht auch das Beste daraus, was man eben aus dieser Pandemie aktuell machen kann. Und egal, ob man in Accra, Minsk oder Andalusien ist gerade.
Sie schreiben auf Ihrer Website, Popkultur ist ein Möglichkeitsraum, auch und erst recht in Pandemiezeiten. Warum?
Erstens haben wir nicht abgesagt. Das ist, glaube ich, schon mal irgendwie die erste gute Nachricht gewesen. Und ich glaube, wir haben versucht, den KünstlerInnen, den beteiligten Menschen, aber auch dem Team, den Kameraleuten und letztlich allen, die an Popkultur arbeiten, das Team ist natürlich noch mal größer und anders dieses Jahr, das die Möglichkeit zu geben, etwas in dieser sehr schweren Zeit zu machen und tatsächlich auch Geld damit zu verdienen, also Gagen zu bekommen und sich in dieser Zeit eben mit etwas auseinanderzusetzen und es zu zeigen. Und es ist ja natürlich so, dass KünstlerInnen am liebsten natürlich live vor Publikum spielen wollen, aber da es eben eigentlich in den meisten Fällen aktuell nicht so richtig geht, haben sie eben das gemacht, haben etwas umgesetzt, was eben was Besonderes ist. Und das ist meist in dem, wie die Shows jetzt aufgebaut sind und wie die Beiträge sind, mehr als ein Konzert einfach nur oder ein Song zu spielen. Es hat eine ganz andere Intensität, ne, in dem, wie wir das versucht haben zu drehen und auch wie wir die Beiträge bekommen haben.
Sie haben gesagt, ist ein Zeitdokument, aber ist es vielleicht auch wegweisend für die Zukunft? Man weiß ja nicht, wie lange wir Corona oder was auch immer noch haben.
Digitale Formate können nicht das Leben ersetzen, das Leben, in dem sich Menschen treffen, das ist auch ganz klar. Gibt es da einige Schnittstellen, an denen wir gucken, wie wir auch Dinge behalten? Grundsätzlich glaube ich aber nicht daran, dass digitale Formate das Treffen von Menschen, den Austausch, den persönlichen Austausch jemals ersetzen können. Deshalb hoffen wir ehrlich gesagt darauf, dass wir vielleicht nächstes oder wann auch immer wieder ein Festival machen können, wo sich die Menschen aus verschiedenen Ländern verschiedene Anschauungen wieder persönlich treffen und diskutieren und sich austauschen können.
Vielen Dank, Christian Morin, Kurator des Popkulturfestivals, und Katja Lucka, vom Festivalleiterin und Geschäftsführerin des Music Board Berlins. Und das Popkulturfestival, es beginnt heute, dauert bis Freitag. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.
Danke für das Gespräch.
Das war der Corso-Podcast für heute. Sie können uns hören bei Spotify, in unserer kostenlosen Audiothek-App und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Corso. Raphael Smarzoch
und Kolja Unger, wir sagen tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.